Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Heute kommen wir ziemlich weit rum in dieser Fazitstunde und sprechen über Kunst in Katar, über einen Kinokassenhit in Russland, der Nationalisten auf die Palme bringt, über neue Filme, die in Korea und dem Irak spielen, außerdem neue Musik in Stuttgart und die Lessing-Tage in Hamburg. Die Frage ist vielleicht nicht ganz einfach zu beantworten. Was haben so unterschiedliche Städte wie Basel, Miami Beach, Paris, Hongkong und Doha, die Hauptstadt von Katar, gemeinsam? In all diesen Städten gibt es Ableger der Messe Art Basel. In diesen Tagen findet sie zum ersten Mal in Doha statt, in der Region, der schon die Art Dubai, die Frieze Abu Dhabi und die Riyadh Art Week um kaufkräftige Sammler buhlen. Geld, das ist klar, ist am Persischen Golf zur Genüge vorhanden. Aus Doha digital zugeschaltet ist der Kunstkritiker Stefan Kobel. Herr Kobel, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Rölke.
Warum geht die Art Basel nach Katar? Was hat Basel davon? Was hat Katar davon?
Die Art Basel geht nach Katar. Warum alle in die Golfstaaten gehen? Wegen des Geldes zunächst einmal. Die Art Basel gehört ja James Murdoch, einem Sohn von Rupert Murdoch, dem Eigentümer von Fox News. Und also die Art Basel gehört ihm nicht, sondern er ist der größte Anteilseigner. War vorher in öffentlicher Hand und ist heruntergewirtschaftet gewesen. Und der letzte Rettungsanker war dann eben das Investment von James Murdoch. Und der betrachtet die Art Basel natürlich als Geschäftsmodell. Das heißt, es muss Geld reinkommen und davon gibt es in Katar genug. Und Katar ist ja ein Golfstaat wie viele andere in der Nachbarschaft auch und sucht sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal, während sich zum Beispiel Dubai als Finanzdrehscheibe anbietet, auch für die Zeit nach dem Öl, wie Saudi-Arabien, eben Abu Dhabi und die anderen Staaten in der Region sich auch Einnahmequellen sichern wollen für die Zeit nach den fossilen Brennstoffen, hat Katar Kunst und Kultur, Sport und andere Events für sich entdeckt. Und da kommt eine Marke wie die Art Basel natürlich gerade recht, weil das ist die stärkste Marke nach wie vor im internationalen Kunstmarkt, also im Messegeschäft.
Ich hatte die anderen Ableger der Art Basel ja schon genannt. Haben die alle ein ähnliches Profil oder unterscheiden sie sich je nach der Zielgruppe, die diese Messen ja ansprechen?
Die unterscheiden sich vor allen Dingen nach den Orten, an denen sie stattfinden. Die sind also tatsächlich mehr oder weniger ortsspezifisch ausgelegt. Nach der Art Basel, die ja die erste Messe war, nach der Art Cologne gegründet, des Konzerns, mittlerweile MCH Group AG, die eine Messe für, sagen wir mal, alles ist, war die zweite Messe in Miami Beach. Eine Messe zugeschnitten auf ein US- und lateinamerikanisches Publikum. Die Art Basel in Paris ist eine etwas kleinere Messe, weil einfach in das Grand Palais nicht so viele Stände gehen. Und die ist aber auch auf ein internationales, vor allem europäisches und westliches oder nördliches Publikum zugeschnitten. Die Art Basel Katar ist sehr viel kleiner, mit 87 Ausstellern, die 84 künstlerische Positionen präsentieren, die genau für diese Region ausgewählt wurden.
Jetzt wollen wir doch mal ganz konkret über die Kunst in Doha sprechen. Was ist denn da zu sehen, Herr Kobel?
Es ist zweigeteilt. Es gibt einmal internationale Ware, nenne ich die Kunst jetzt mal, die als Blue Chip, also als sicheres Investment gilt, museal abgesichert ist und weltweit gehandelt wird, wie etwa Jean-Michel Basquiat oder Georg Baselitz oder auch Pablo Picasso oder auch etwas zeitgenössische Künstler, die eben einen internationalen Markt haben. Das eine und das andere sind Künstler aus der Region, wobei die Region sehr, sehr groß ist. Die betrifft also die gesamte sogenannte MENASA-Region, was also die arabische Welt, Nordafrika und Südasien umfasst. Und das ist eine Kunst, von der man eben glaubt, dass sie hier einem regionalen Publikum gefällt.
Die Messegesellschaft und der Direktor, die betonen die künstlerische Freiheit, eine Zensur, so heißt es, gäbe es nicht. Wie ist denn Ihr Eindruck, Herr Kobel? Deckt sich das mit der Realität?
Ja und nein. Also die Positionen sind alle ausgewählt vom künstlerischen Direktor, das Wal Shawky, ein ägyptischer Künstler, der hier in Doha auch bereits die Künstlerresidenz Fire Station leitet. Und die Galerien bringen natürlich auch nur Arbeiten mit, von denen sie glauben, dass sie die hier verkaufen können. Insofern findet von außen tatsächlich keine Zensur statt, sondern die Vorauswahl, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, geschieht eher in den Köpfen der Teilnehmer.
Stimmt es denn, dass die Kunst aus Israel von jüdischen KünstlerInnen quasi ausgeschlossen ist?
Ich war jetzt zweimal auf der Messe und habe mich umgesehen und es ist mir keine Künstlerin, kein Künstler aus Israel aufgefallen. Es ist auch keine israelische Galerie ausgewählt worden.
Es ist kein offensichtlicher Boykott, sondern findet einfach nicht statt.
Genau. Es wird hier sowieso relativ wenig offen ausgesprochen, sondern geht ein bisschen nach der Devise, wie es früher in der US-Armee war, wenn es um Homosexuelle oder Transpersonen ging. Da galt ja das Motto Don't ask, don't tell.
Gibt es denn queere Kunst zu sehen in Doha?
Nein, ganz klar. Also Homosexualität ist hier verboten und es gibt auch keine offen queere Kunst zu sehen. Also Kunst hat ja den Vorteil, dass sie auch durchaus auf mehreren Ebenen funktioniert. Und wenn man genau hinschaut, findet man vielleicht auch Hinweise auf irgendeine Form von Dissidenz, was dann eben auch das Queersein angeht. Aber es würde niemals offen so formuliert werden.
Herr Kobel, vielleicht zum Schluss nochmal der ganz große Blick von oben. Was bedeutet denn diese aktuelle Blüte der Kunstmessen am Persischen Golf für den weltweiten Kunstmarkt? Verschieben sich da irgendwo die Gewichte?
Die verschieben sich so wie auch ansonsten in der ganzen Welt, in der Politik und im Geschäft auch. Hier am Golf ist halt immer noch sehr viel Geld, sehr viele Ressourcen. Und wenn man bedenkt, dass hier gerade die Al-Thani, die Herrscherfamilie, seit Jahren auf dem weltweiten Kunstmarkt jährlich auch schon mal für neunstellige Beträge einkauft, dann kann man sich vorstellen, wenn das so weitergeht, dass diese Region auch mit am Tisch sitzen wird, immer in der zumindest näheren Zukunft. Und das verschiebt natürlich auch die Gewichtung von unserer nördlichen Perspektive oder Zentrierung in Richtung Nah- und Mittlerer Osten.
Die Art Basel Katar aus Doha war das Stefan Kobel. Herr Kobel, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Abend.
Vielen Dank, Herr Rölke.
Im Süden von Deutschland gibt es drei bedeutende Festivals für neue Musik, die Musikgeschichte geschrieben haben. Die Musiktage in Donaueschingen, die Konzertreihe Musica Viva in München und das Festival Eklat in Stuttgart. Es ist kein Zufall, dass diese Festivals eng mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbunden sind, mit dem Südwestrundfunk und dem Bayerischen Rundfunk und den jeweiligen Orchestern und Ensembles. Heute nun wurde in Stuttgart das Eklat-Festival eröffnet. Das französische Wort Eklat bedeutet so viel wie Glanz, Splitter oder auch Knall. Was im Stuttgarter Theaterhaus in den kommenden Tagen glänzen, vielleicht musikalisch oder performativ auch knallen wird, darüber konnte ich am Nachmittag mit Christine Fischer sprechen. Seit 2014 ist sie die künstlerische Leiterin und sie ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
In diesem Jahr wollen Sie auch ein wenig visionär sein und hören, was kommt. Hear it coming ist so etwas wie das Motto. Was ist damit gemeint?
Ja, wir haben eigentlich gar kein Motto im Festival, sondern ein Festivalprogramm entsteht bewusst aus Gesprächen, die wir mit KünstlerInnen führen. Und tatsächlich gab es eins dieser Projekte, Hear It Coming, wo es darum geht, Klang im Raum zu bewegen, mit Hilfe des Experimentalstudios. Und die Menschen, die können sich selbst frei durch den Raum bewegen, auf die Musik zugehen, aber sie eben auch auf sich zukommen lassen. Und für mich stand es sinnbildlich für etwas, was wir gerade alle erleben und was auch die KünstlerInnen natürlich bewegt, nämlich, dass wir es kommen hören, dass die Zeitenwende da ist und dass etwas in der Welt sich verändert, das uns vielleicht auch ein bisschen den Handlungsspielraum nimmt und den Gestaltungsspielraum nimmt. Und ich habe das Gefühl, dass die KünstlerInnen sehr dezidiert sich den zurückholen wollen und eine andere Welt zeichnen wollen als die, die uns gerade alle bedrückt und auch sehr in unsere Leben eingreift.
Sie haben es gesagt, Frau Fischer, so ein Werk entsteht auch im Gespräch. Eklat ist ein sogenanntes Produktionsfestival. Ist das genau damit auch gemeint, die Gespräche, das gemeinsame Entwickeln?
Ja, so ist es. Also tatsächlich, natürlich bin ich mit sehr vielen KomponistInnen permanent im Gespräch und man trifft sich auch überall. Und es kommen sehr viele Bedürfnisse eigentlich auch bei uns im Theaterhaus explizit zu produzieren, weil wir als Haus, als Theaterhaus, in dem wir residieren, wir sind übrigens der Veranstalter Musik der Jahrhunderte und wir freuen uns sehr, dass der SWR zwei Konzerte beiträgt. Aber tatsächlich sind wir das der drei Festivals, das nicht von einer Rundfunkanstalt veranstaltet ist. Und tatsächlich haben sehr viele KünstlerInnen das Bedürfnis, bei uns zu produzieren und neue Werke hervorzubringen. Das ist vor allem die junge Generation, weil die jungen Leute wissen, dass sie von uns gefördert werden und dass wir auch ihre Sehnsüchte, wenn sie ungewöhnlich sind, wenn sie riskant sind, bereit sind zu realisieren. Also da auch eine große Unternehmungslust haben und auch ein großes Risikobewusstsein.
Was meinen Sie mit einem riskanten Konzert oder mit einer riskanten Idee zum Beispiel? Vielleicht können Sie das an einem Beispiel erklären.
Also es gibt zum Beispiel ein Projekt Future Forest, das ist von der Komponistin Kirsten Rehse, die mit einer Wissenschaftlerin, und zwar einer Ökoakustikerin Sandra Müller, der Uni Freiburg zusammenarbeitet. Ökoakustik ist ein ganz junges wissenschaftliches Genre, das die an den Klängen der Natur den Zustand der Natur und natürlich auch den Zustand des Klimawandels entdecken kann. Und die Klänge, die sie gemeinsam bei Waldspaziergängen, übrigens auch mit Stuttgarterinnen im Stuttgarter Stadtwald, mit unterschiedlichsten Mikrofonen gesammelt haben, in den Bächen des Waldes, in den Bäumen und überall, in der Luft natürlich auch. Die Klänge sind jetzt Grundlage eines Musikstücks, das aber auch sehr viel wissenschaftliche Information enthält. Und ob sich das einlöst, wie sehr das, wenn man das ästhetische Konzept auch sich erfüllt, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass es hochinteressant ist und wir sind uns sehr sicher, dass auch die StuttgarterInnen alles das erleben wollen, ohne jetzt eine große Erwartung an eine Sensation zu haben. Das ist vielleicht das Wichtigste, was man sagen muss, dass bei uns es nicht um Big Names geht und um diejenigen zu programmieren, die in sehr vielen Festivals herumgereicht werden, sondern dass wir eben auch junge Menschen entdecken und jungen Menschen eine Stimme geben.
Wichtig bei einem Festival ist ja der Ort, an dem es stattfindet, die Atmosphäre, die entsteht, auch die verschiedenen Aufführungsmöglichkeiten. Und Sie hatten ja auch schon die Produktionsbedingungen ein bisschen angesprochen, Frau Fischer. Wer sich ein bisschen mit zeitgenössischer Musik auskennt, der weiß ja, wie wichtig Räume sind, die Flexibilität dieser Räume für Aufführungen. Welche Möglichkeiten bietet Ihnen denn das Theaterhaus am Pragsattel?
Also wir haben vier Theatersäle, von ganz klein bis groß, der große Saal fast bis zu 1000 ZuschauerInnen, wobei wir in diesem Jahr die Tribüne im großen Saal rausgeräumt haben, beziehungsweise teleskopmäßig zusammengeschoben haben, sodass eine große freie Spielfläche entsteht. Auf dieser großen Fläche wird in den kommenden 5 Tagen an jedem Tag eine andere Aufstellung, eine andere Wahrnehmungshaltung letzten Endes auch fürs Publikum entstehen. Und das schätzen die Leute natürlich sehr. Wir haben auch die kleineren Räume verwandelt. Wir haben auch den kleinen Theatersaal verwandelt und die Zuschauer sitzen auf der Bühne. Das Ensemble sitzt im Publikumsraum. Also wir stellen sehr vieles auf den Kopf und das ist zum Glück hier möglich im Theaterhaus. Und vor allem das Tolle ist auch, wenn man parallel produzieren kann und dann das Publikum wirklich die ganze Zeit in einem Raum, in einem Gebäude ist und sich zwischen den Veranstaltungen auch trifft, ins Gespräch kommt, ins Gespräch mit den KünstlerInnen kommt und schon eine sehr besondere Festivalatmosphäre auch entstehen kann.
Das Eklat-Festival wird seit Jahren ganz hervorragend im Internet auch abgebildet, mit Informationen, Interviews, Mitschnitten, Analysen. Wer da ein bisschen nerdig veranlagt ist, der kann viele, viele Stunden online stöbern und nachhören. Das bringt mich auf die Frage, Frau Fischer, Stuttgart, die Landeshauptstadt, hat ein wohlhabendes, kunst- und kulturinteressiertes Bürgertum. Welches Publikum sprechen Sie denn mit diesem Festival an?
Wir sprechen schon das Bürgertum, das kulturwahrnehmende Bürgertum an, aber wir suchen eigentlich ständig die ganze Stadtbevölkerung zu erreichen, also auch explizit Menschen, die zum Beispiel in prekären Lebenshintergründen leben und bisher überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, die gar keinen Zugang gefunden haben zu etwas Elitärem wie der zeitgenössischen Musik. Und wir machen das seit einigen Jahren sehr bewusst. Und dadurch mischt sich auch das Publikum immer mehr. Also es gibt schon sehr viel Neugierde, die uns auch entgegengebracht wird von Menschen, die noch nie da waren. Und wir versuchen sie auch mit partizipativen Projekten zu erreichen. Also es gibt sehr viel, wo die sich auch einbringen können und sich dann eben auch wiederfinden in einem Kunstprojekt.
Neugierde auch von jungen Menschen.
Gerade auch von jungen Menschen. Also wir arbeiten sehr dezidiert auch mit Studierenden, nicht nur der Musikhochschule, sondern auch zum Beispiel der Pädagogischen Hochschule, die wiederum in unsere Kinderprojekte involviert sind. Wir haben in diesem Jahr auch ein Kindereklat mit 3 Konzerten und versuchen auch da natürlich andere Menschen zu erreichen. Und ich kriege das schon auch zurückgespiegelt. Das ist unser Festival der neuen Musik in Stuttgart. Und es ist der Moment, wo wir einmal im Jahr wirklich wahrnehmen, die ganze Bandbreite dessen, was gerade aktuell in der zeitgenössischen Musik passiert. Und die Anteilnahme und das Wissen wollen und das auch miterleben wollen, das ist schon sehr groß. Also wir haben also natürlich auch ein Fachpublikum. Das ist schon so, dass die Festivals der neuen Musik auch ihr Publikum haben, das weiterreist und das wir uns alle teilen als die Festivals in Europa. Aber bei uns ist schon auch weit über 50% wirklich Stadtbevölkerung da. Und das ist schön.
Das Eklat-Festival, heute hat es begonnen, es dauert bis zum Sonntag. Christine Fischer war das, die künstlerische Leiterin. Sie ist auch Intendantin der Musik der Jahrhunderte, wir haben das gehört, und auch Managerin der neuen Vokalsolisten. Frau Fischer, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viele interessante Konzerte und Begegnungen in den kommenden Festivaltagen. Guten Abend.
Danke, guten Abend Ihnen auch.
Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз.
Ein russisches Geburtstagslied. Es stammt aus der sowjetischen Trickfilmserie Cheburashka. Im Mittelpunkt dieser Serie das Krokodil Gena, das das Geburtstagslied singt, und sein Freund Cheburashka, ein unbekanntes Tier mit Pelz und großen runden Ohren. Vor ein paar Jahren war der erste Cheburashka-Film nach dieser Serie ein Kassenschlager. Jetzt ist Cheburashka 2 in Russland zu sehen und wieder strömen die Menschen ins Kino. Russischen Nationalisten dagegen und Kriegsbloggern ist dieser Film ein Dorn im Auge. Sie finden diese Produktion überhaupt nicht lustig und gehen zur Attacke über. Gesine Dornblüt wird uns nun die Hintergründe erläutern. Zunächst mal, Frau Dornblüt, wovon handelt überhaupt dieser neue Cheburashka-Film?
Ja, die Handlung ist ziemlich einfach. Cheburashka lebt bei seinem Freund Gena, dem Krokodil, in Sotschi. Ein habgieriger Unternehmer will dort einen Vergnügungspark bauen. Das Haus der beiden ist im Weg und soll abgerissen werden. Es gibt dann einige Verwirrungen und Abenteuer. Cheburashka und Gena zerstreiten sich. Cheburashka verirrt sich in den Bergen. Dann kommt ein Happy End natürlich und sie vertragen sich wieder. Also das ist eine Geschichte von wahrer Freundschaft und es tauchen sowohl die Zeichentrickfiguren auf als auch echte Schauspieler.
Was werfen jetzt die Nationalisten diesem Film vor?
Die sagen, der Film habe keine Ideologie. Dmitri Pjevtsov zum Beispiel, ein ehemaliger Schauspieler, jetzt Duma-Abgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des Kulturausschusses, sagt, der Film verderbe die Kinder, er habe keine klare Moral. Die Kriegsbefürworter in Russland stören sich auch an der Figur selbst, Cheburashka, die tauge nicht zum Helden und nicht zum Vorbild. Und dass sie das sagen, das überrascht nicht. Wenn wir uns die historische Figur angucken, diese Zeichentrickfigur aus den Sowjetzeiten, da ist es so, ein Obsthändler entdeckt Cheburashka in einer Apfelsinenkiste. Das ist eine kleine zottelige Figur und die fällt immer hin. Dafür gibt es im Russischen ein Verb, Cheburachnutza. Cheburashka ist also ein Hinfaller und schon das passt ja schon überhaupt nicht für einen Kriegshelden. Und dazu kommt diese Figur, die gehört nicht dazu, das ist ein Außenseiter. Die hat braunes Fell wie ein Bär, große Ohren wie ein Elefant, ist aber keines von beiden. Die will dann gern in den Zoo, der Zoodirektor nimmt sie aber nicht auf, weil er nicht weiß, zu welchen Tieren er Cheburashka in den Käfig stecken soll. Und das kann jemandem zum Beispiel wie Alexander Dugin nicht gefallen. Der ist ein glühender Kriegsbefürworter und Ideologe. Und er hat sich in einem Podcast des Massenblatts Komsomolskaja Pravda wie folgt geäußert.
Das Auftauchen von Cheburashka fällt zusammen mit dem Zerfall der Sowjetunion, mit der Zersetzung des Bewusstseins, mit dem Übergang zu bourgeoisen Werten, mit Infantilität und Schwachsinn. Daran ist die Sowjetunion zerbrochen. Cheburashka hat sie zerstört.
Ja, und nicht nur das. Dugin hat Cheburashka auch noch einen wurzellosen Kosmopoliten genannt. So wurden in der Sowjetunion vor allem jüdische Dissidenten diffamiert.
Also gibt es so antisemitische Untertöne?
Absolut. Die Filmkritikerin Anna Narinskaya, die im Exil lebt, hat sich in einem Beitrag für die Moscow Times dazu geäußert. Narinskaya hat vor ein paar Jahren einen Film über verdeckte jüdische Narrative in der sowjetischen Massenkultur gedreht. Und in diesem Film hat sie sich ausführlich mit Cheburashka beschäftigt. Sie sagt, diese Figur, die nicht dazugehört, die spiegelt perfekt die Situation von Juden in der Sowjetunion, die systematisch diskriminiert und ausgegrenzt wurden. Ja, und in der Duma wurde jetzt ernsthaft diskutiert, ob Cheburashka Jude sei. Mhm.
Welche Art von Film fordern denn die Nationalisten?
Ja, im Kulturausschuss der Duma hieß es zum Beispiel, man solle doch mehr Großfamilien porträtieren, um eine höhere Geburtenrate zu propagieren. Oder sie fordern Verfilmungen von Kriegsgeschichten, Episoden, echte Episoden aus dem blutigen Krieg gegen die Ukraine. Zum Beispiel haben sich vor einem Jahr etwa russische Soldaten im Gebiet Kursk durch eine stillgelegte Gaspipeline hindurch auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet geschlichen. Dazu hat sich Margarita Simonyan, Chefin des staatlichen Medienunternehmens Rossiya Sivodnya, geäußert. Sie hat gesagt, das müsse in die Geschichte eingehen, in die Lehrbücher. Sie hoffe, dass Filme darüber gedreht werden, Bücher und Gedichte darüber geschrieben werden. Es kann auch gut sein, dass das passiert, denn der russische Staat steckt immer mehr Geld in patriotische Erziehung, auch in Propagandafilme. Diese Propagandafilme sind allerdings nicht sehr beliebt. Der Kulturwissenschaftler Jan Levchenko sagt im Online-Sender Current Time, diese Propagandafilme, die sind so schlecht, dass sie teils gar keinen Verleih finden und gleich ins russische Fernsehen kommen.
Jetzt ist natürlich auch eine wichtige Frage, Frau Dornblüt, warum reagiert das Publikum so begeistert auf diese Cheburashka 2?
Ja, da spielen Eskapismus und Sowjetnostalgie eine große Rolle. Jan Levchenko, dieser Kulturwissenschaftler, verweist darauf, dass von Jahr zu Jahr mehr Märchenfilme in Russland produziert werden. Zu Neujahr kamen gleich 3 Zeichentrickfilme ins Kino, allesamt absolut unpolitisch. Und wir wissen ja, ganz große Teile der russischen Gesellschaft verweigern sich der Realität. Die wollen vom Krieg, den Russland führt, von der Zerstörung in der Ukraine nichts wissen. Die schirmen sich ab. Der große russische Soziologe Lev Gutkov vom Levada-Zentrum hat das gerade wieder belegt mit einer Studie. Und diese Realitätsflucht, die nützt übrigens dem Regime auch. Dementsprechend hat der Film Cheburashka 2 auch Fürsprecher, unter anderem die stellvertretende Kulturministerin Russlands, Jana Alexejewa, die hat gesagt, wenn 10 Millionen Menschen den Film geguckt haben, dann kann er so schlecht nicht sein.
Wie schätzen Sie das ein? Hat die Zensur versagt? Müssen die Macher irgendwie mit Konsequenzen rechnen?
Ich denke nicht, eben gerade, weil der Film auch nützt, indem er tatsächlich ablenkt die Menschen vom Krieg. Und es gibt die Nationalisten, die schäumen, die aussprechen, was das Regime in Russland so direkt nicht sagt. Aber Konsequenzen, denke ich, haben die Macher nicht zu fürchten.
Ein russischer Trickfilm bringt russische Nationalisten auf die Palme. Gesine Dornblüt hat uns die Hintergründe erläutert. Frau Dornblüt, Dankeschön, guten Abend.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei der Leipziger Buchmesse steht in diesem Jahr erstmals kein spezielles Gastland im Fokus, sondern die Donauregion. Im März trifft sich die Branche unter dem Motto Donau unter Strom und zwischen Welten. Laut Veranstalter sollen auf einer eigenen Bühne Buchvorstellungen und Diskussionspodien mit Autorinnen und Autoren rund um die literarische Vielfalt der Donauländer und ihre gesellschaftspolitische Situation stattfinden. Der Fluss zieht sich 2800 Kilometer durch Deutschland, Österreich, die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, die Republik Moldau und die Ukraine. Das Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex in Chemnitz will sich nach dem Kulturhauptstadtjahr neu ausrichten. Es versteht sich künftig stärker als offener Diskursort für die Stadt und die Region, teilte die neue Geschäftsführung mit. Ziel sei es, das Zentrum als Treffpunkt bekannter zu machen, der von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen genutzt wird. So solle es ein Ort der Begegnung für die Stadtbevölkerung werden, an dem Menschen zusammenkommen, diskutieren und sich austauschen können, sagte die neue Geschäftsführerin Esther Gerstenberg. Man habe den Anspruch, auch jenseits des Eventjahres ein relevanter Anlaufpunkt zu bleiben. Das Theater Magdeburg wird die Ereignisse um den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt von 2024 als Inszenierung auf die Bühne bringen. Die Uraufführung des Stückes »Wunde Stadt« von Kevin Rittberger ist für den 23. Mai geplant. Dieses traumatische Ereignis solle laut Theater mit den Mitteln des Schauspiels bearbeitet werden. Dabei solle weder die Tat nachgespielt noch dem Täter eine Bühne geboten werden. Nachdem die Pläne für die Inszenierung bekannt geworden waren, gab es im November eine Protestaktion vor dem Theater. Dabei wurden auch Mitarbeitende und Gäste beschimpft. Nach tagelangem Wirbel ist das Gesicht von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf einem Engelsbild in einer der ältesten Kirchen Roms übermalt worden. Der Amateurrestaurator Bruno Valentinetti, der für das Engelsgesicht in der Basilika San Lorenzo in Lucina zuständig sein soll, sagte der italienischen Zeitung La Repubblica, er selbst habe auf Anweisung des Vatikans das Gesicht mit Farbe überdeckt. Der Rest des Engels blieb demnach unverändert. Das Fresko in einer Seitenkapelle der Kirche ist seit dem Bekanntwerden der Angelegenheit zu einem Besuchermagneten geworden. Der Fall beschäftigte nicht nur den Papst, sondern rief auch die italienische Denkmalbehörde auf den Plan.
Wer von einem Theaterfestival unter dem Titel Lessing-Tage in erster Linie Inszenierungen der Werke des bedeutenden Aufklärers Lessing erwartet, der sieht sich in Hamburg Jahr für Jahr von neuem ein bisschen enttäuscht. Das Thalia-Theater nämlich beschwört jeweils kurz nach Jahresbeginn nicht unbedingt Lessings Wort, wohl aber Lessings Geist, seine Ideen von der Offenheit speziell gegenüber allem Fremden. Künstlerischer Leiter in diesem Jahr ist Matthias Lilienthal, der künftige Intendant der Berliner Volksbühne. Der Begriff Postpopulismus soll sich diesmal wie ein roter Faden durch das Festivalprogramm ziehen. Er rückt Polen in den Mittelpunkt des Festivals und hat gleich zu Beginn eine offenbar ziemlich herausfordernde Produktion aus Krakau eingeladen. Angriff auf das alte Nationaltheater. Eine Inszenierung des vielgerühmten Krakauer Regisseurs Jakub Przywanek. Michael Lages hat diese Produktion gesehen.
Jesteś wolny. Jesteś wolny. Jesteś wolny.
Kto wy jesteście? Chłopy!
Befreiung heißt das Stück im Stück vom Schriftsteller, Maler und Architekten Stanisław Wyspiański, das das alte Nationaltheater in seiner Heimatstadt Krakau zeigen will. Die Vorstellung wird von Terroristen gestürmt, die im Theater ein Blutbad anrichten, wie vor Jahren angeblich tschetschenische Terroristen bei einem Musical in Moskau. Fake-Videos aus Nachrichtensendungen und allerlei technisches Gelärme dokumentieren den mörderischen Angriff. Nach einer Weile wird das Publikum hinaus ins Foyer gebeten, wo unter anderem die Namen der Opfer verlesen werden. Dann sind wir wieder im Saal und 5 Jahre sind vergangen. Das Theater und ein schwerst überdrehter Moderator erinnern an die Katastrophe von damals. Noch immer wird aber nicht klar, was eigentlich das Motiv der Terroristen war. Und schließlich zerbrechen sich Schauspielerinnen und Schauspieler den Kopf darüber, wie sich die allgemeine Verstörung darstellen und ins Positive wenden könne. Ein dunkelroter Sonnenball geht auf in der Tiefe der Bühne und das ist dann noch so ein Bild, das zu entschlüsseln wäre. Selten zuvor bei den Lessing-Tagen waren Nachgespräche so wichtig wie zum Auftakt diesmal. Matthias Lilienthal will ja Polen als Muster eines postpopulistischen Regimes in Europa zeigen. Hier werde ausprobiert, was anderen Staaten noch bevorstehe. Was aber, so muss nach diesem Krakauer Gastspiel gefragt werden, ist denn die historische Basis für diese Entwicklung? Tatsächlich Künstler wie Wyspiański und die Freiheitsbewegung des jungen Polen vom Beginn des vorigen Jahrhunderts? Das wäre dann noch ein Seminarthema. Überhaupt gibt's bei diesen Lessing-Tagen ein wenig zu wie unter akademischen Hippies. Studierende der Düsseldorfer Kunsthochschule unter Leitung des Musikers Ari Benjamin Myers haben die Foyers des Theaters als Wohnraum für die 14 Festivaltage ausgestattet, mit Konzertbar, Büro und vielen Betten zum Übernachten. Leben, Schlafen, Arbeiten heißt das Motto. Was ist möglich an Kunst und Künstlichkeit im Kollektiv, fragt Inhabilia, die Wohnshow im Thalia-Theater. Schnelle Antworten sind da wohl kaum zu erwarten. Bei Marta Gornicka, der Musikerin und Chorspezialistin, sind die hingegen klar und kraftvoll. Weil es das Trauma des Krieges von vor mehr als 85 Jahren nie überwunden habe, lasse Europa, die geschundene Ukraine gerade am ausgestreckten Arm verhungern, singen die gut 20 Frauen in Gornickas Projekt Mothers, a Song for Wartime. Wie alle bisherigen Projekte der polnischen Chorkomponistin ist auch dieses sehr stark in der Wirkung. zumal am Ende ein vielstimmiges Plädoyer für die Liebe steht, die irgendwann am Ende siegen werde. So schwer es die Lessing-Tage dem Publikum zu Beginn gemacht haben, so gut tut doch auch ein bisschen Hoffnung.
Die Lessing-Tage in Hamburg, Michael Lages berichtete. Zwei Filme, die ab morgen in den Kinos laufen, wird uns nun Anke Lewicke vorstellen. Der Film Winter in Sokcho von Koya Kamura nimmt uns mit in die koreanische Hafenstadt Sokcho. Beginnen wollen wir aber mit dem Film Ein Kuchen für den Präsidenten. Gedreht hat ihn der Iraker Hassan Hadi. Die Produktion wurde bei den Filmfestspielen in Cannes als bestes Spielfilmdebüt ausgezeichnet und hat auch den Publikumspreis gewonnen. Ein Kuchen für den Präsidenten. Frau Lewicke, was hat es denn mit diesem Kuchen auf sich?
Also der Film geht auf eine Geschichte zurück, die der Regisseur in seiner Schulzeit Anfang der 1990er Jahre erlebt hat. Und damals war es eben üblich, kurz vor dem Geburtstag des Staatspräsidenten Saddam Hussein einen sogenannten Lostag zu machen, weil die Schule, alles sollte ja perfekt sein. Man konnte dann das Reinigungslos ziehen oder man musste Obst mitbringen oder eben den Kuchen backen. Und das war natürlich damals gar nicht so leicht, die Zutaten zu bekommen, weil ja Eier, Mehl, Zucker Luxuswaren waren, wegen der damaligen Sanktion. Und der Schüler aus der Kindheit des Regisseurs, der das los hatte, der hat das nicht zusammenbekommen und musste dann die Schule verlassen. Und hier in dem Film, es ist ein 9-jähriges Mädchen, Lamia, die ist extra nochmal auf Toilette gegangen, weil sie wirklich nicht das losziehen wollte. Sie hat es aber dann gezogen.
Bingo.
Ja, das kann man sagen. Und sie lebt mit ihrer Mutter ziemlich mittellos, so in dem Sumpfland im Süden vom Iran. Und die beiden wissen eigentlich nicht, was sie machen sollen. Und dann fahren sie eben zusammen in die Stadt. Der Hahn ist dabei, das Lieblingstier der Kleinen. Und eine Uhr, die man verkaufen will, um vielleicht die Zutaten zu bekommen. Ja, und in der großen Stadt macht sich die Kleine dann selbstständig und versucht eben die Zutaten aufzutreiben.
Ich brauche 5 Eier, ein Kilo Mehl und ein von Zucker.
Hast du hier vielleicht irgendwo Zucker gesehen? Ich verkaufe nur Eier, aber keinen Zucker.
Die nehme ich.
5 kosten 2500.
So viel habe ich aber nicht.
Das ist doch nicht mein Problem.
Ich kann Ihnen eine Uhr verkaufen.
Ich habe aber schon längst eine Uhr, Mädchen. Was soll ich damit?
Geld habe ich leider keins.
Dann verkauf deine Uhr oder lass dein Huhn die Eier legen. Was weiß ich?
Das ist ein Hahn
und ein Huhn. Ist doch nicht so schwer. Hahn oder Huhn, verkauf das Vieh einfach. Du musst es nur verkaufen, schon hast du etwas Geld.
Eine Geschichte aus dem Irak in den 90er Jahren. Frau Lewicke, was erfahren wir denn über den Alltag damals? Entwickelt der Film auch ja sowas wie eine politische Dimension?
Ja, die politische Dimension hat er ja schon so ein bisschen drin, weil wir einfach mitbekommen, die Leidtragenden dieser Sanktionen war damals das Volk. Ich meine, der Präsident hat es sich gut gehen lassen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen den Irak vielleicht, wie wir ihn noch nicht gesehen haben. Also diese Sumpflandschaft ist wirklich im Süden unheimlich eindrücklich. Die Kinder fahren mit so schlanken Booten zur Schule, aber gleichzeitig werden sie da auch schon mit einer unglaublichen Propaganda konfrontiert. Sie müssen morgens eben für den Staatspräsidenten die Sprüche aufsagen. Überall hängen seine Fotografien und sie sagen dann auch so unter sich, ja, die Wände hören bei uns mit. Und in der Stadt geht es weiter. Überall hängen die Plakate von Saddam Hussein. Und dann trifft die Kleine aber auf einen Schulfreund. Die beiden bilden eine Solidargemeinschaft. Das ist eine sehr schöne menschliche Geste. Man muss in dem Moment auch ein bisschen an die Kinderfilme des iranischen Kinos aus den 90er Jahren denken, wo ja so viel über die Kinder verhandelt wurde. Und hier ist es eben auch so. Man bekommt unheimlich die Ignoranz der Erwachsenen mit. Man bekommt viel von der Korruption mit. Dann aber auch sieht man die ganzen verletzten Soldaten. Einer ist blind und wird seine Braut nie sehen können. Aber es gibt eben auch immer wieder schöne Momente, so eine kleine Tanzszene, wie die beiden einfach zusammenhalten. Und ich habe wirklich Respekt davor, wie der Regisseur diese Gratwanderung zwischen schönen und tragischen Momenten schafft. Und am Ende wird uns das Mädchen noch einmal anblicken. Und das ist ein Blick, der wird uns doch ziemlich lange verfolgen.
Ein Kuchen für den Präsidenten von Hassan Hadi. Der zweite Film,
spielt, wie schon gesagt, in Korea, in Sokcho. Was ist das denn für ein Schauplatz, diese Hafenstadt, gerade auch im Winter, Frau Liebeke?
Ja, es ist verschneit und glatt, was soll ich sagen? Es ist nicht viel anders als unser Berlin, aber trotzdem ist es natürlich für uns ein fremder Ort, also das Meer, Hafen. Und von der Leere, die dort gerade ist, geht auch eine Melancholie aus. Und das kann man auch von der jungen Heldin sagen. Sie ist so 25 Jahre alt. Sie hat eigentlich französische Literatur in Seoul studiert, ist dann aber in ihr Heimatdorf zurück, lebt jetzt da bei ihrer Mutter, weiß nicht wohin mit ihrem Leben, arbeitet in einer kleinen Pension. Und da steht auf einmal ein französischer Gast. Und ihr Chef fordert sie auf, doch endlich mal Französisch zu sprechen.
Soir.
French, French.
Hello, what can I do for you?
좋아요. 프랑스어로 해. 이럴 때 써먹어야지.
Bonjour. Bienvenue à la pension Bluehouse.
Ja, so hört es sich dann an. Der Chef ist nörgelig. Und zwar wird dann aber sich so ein bisschen mit diesem Franzosen anfreunden. Er ist älter, er ist Comiczeichner. Sie ist fasziniert von seinen Comics. Sie zeigt so ihre Heimat. Sie fahren auch zur nordkoreanischen Grenze. Sie öffnet sich. Er bleibt aber immer verschlossen. Und vielleicht ist sie auch so, ja, sucht sie die Nähe, weil sie ist ohne Vater groß geworden. Und der Vater war Franzose. Und ist abgehauen, als eben die Mutter schwanger wurde. Und sie weiß nicht genau, was sie eigentlich von diesem Zeichner möchte, aber die Kamera lässt ihr so Zeit und Ruhe, das herauszufinden.
Das klingt so, wie Sie es beschreiben, Frau Liebeke, nach einem ruhigen, nach einem meditativen Film. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, das stimmt auf alle Fälle. Aber manchmal ist es ja so, bei Filmen, wo ja, so es gar nicht so viel äußere Handlung gibt, dass doch unendlich viel passiert und dass es eigentlich viel zu sehen gibt. Also man spaziert mit den beiden wirklich gerne dadurch, durch die leeren Gassen. Dann ist man auch immer wieder auf dem Fischmarkt, weil die Mutter der Heldin ist Fischverkäuferin. Wir lernen, wie man einen Fugo auseinandernimmt. Das ist ja der Fisch, wenn man nicht weiß, wie es geht, dann kann man eben, ist das eben giftiger Fisch. Also das schaut man sich so alles sehr gerne an und dann gibt es noch so animierte Sequenzen, schwarz-weiß, so zeichnet eben auch der Comiczeichner. Und da sehen wir eine Frau, ja, die nackt ist, die sich immer verformt, die, ja, ich will nicht sagen explodiert, aber die Probleme mit ihrer Körperlichkeit hat. Und das finde ich ganz schön, das passt dann nämlich auch wieder zu dem Film, weil sie sucht ja auch ihre eigene Körperlichkeit noch. Sie hat einen Freund, aber der Freund will Model werden und überall geht es um Schönheitsoperationen. Das ist ja gang und gäbe in Südkorea. Das will sie nicht überhaupt, wie sie einiges nicht will. Aber was ich gut finde, ist, dass sie, auch wenn sie so ein bisschen trotzig erscheint, probiert sie sich aus. Und sie findet dann auch irgendwie ihren Weg, auch ohne diesen französischen Comiczeichner. Und auch hier in diesem Film gibt es wieder ganz unaufgeregt die unterschiedlichsten Tonlagen. Also mal ist der Film heiter, mal ist er traurig. Und dann weiß man, wie die Heldin nicht, wie es weitergeht. Mhm. Aber am Ende denkt man, sie wird schon ihren Weg machen.
Winter in Sokcho von Koya Kamura. Zwei Filme neu in den Kinos, neu vorgestellt von Anke Lewicke. Dankeschön.
Tschüss.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons heute von Klaus Pukatzki.
Dieser Donnerstag ist, wie jeder erste im Februar, der Tag des Optimismus, erfahren wir aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es ist dabei keineswegs so, dass akkurat an diesem Donnerstag alles besser oder gar gut würde. Vielmehr hofft man das bloß, schreibt Edo Rehns. Leider klärt er uns nicht auf, wem wir den ersten Donnerstag im Februar als aufmunternden Tag verdanken. Offenbar nicht der Generalversammlung der Vereinten Nationen, wie eine Internet-Kurzrecherche ergab, sondern einer Privatinitiative mit kanadischen Wurzeln. Und so ruft der Kulturpressebeschauer hiermit den 5. September als Tag der Kulturpresseschau aus. Das ist nämlich sein Geburtstag. Warum zelebrieren die Deutschen den Untergang so sehr, auch wenn es ihnen gut geht, wird in Christ und Welt gefragt, den Seiten für Glaube, Liebe, Hoffnung der Wochenzeitung Die Zeit. Die Jugendlichen in Deutschland sind so pessimistisch wie noch nie, schreibt Esa Aktal, der sich mit einem ganzen Haufen an Studien beschäftigt hat, nicht nur über Jugendliche, sondern auch über Erwachsene. Eine aktuelle etwa hat ergeben, auf die Frage, ob sich das Land in die richtige oder falsche Richtung entwickelt, steht Deutschland im Ranking aus 29 Ländern vor Südkorea, Peru und Frankreich auf dem viertletzten Platz. Und mit Pessimismus lässt sich ja auch gut Wahlkampf machen, so Esa Aktay. Die SPD mit sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Die Union als Hüter von Recht und Ordnung. Die Grünen haben sich als die einzigen Bewahrer der Klimaziele inszeniert, um die bevorstehenden Klimakatastrophen zu verhindern. Die Linke zeichnet ein Land, das vom Kapitalismus so zerfressen wird, dass nur noch sie es retten kann. Jedoch beherrscht keine Partei dieses Spiel so gekonnt wie die AfD. Sie ist die Meisterin im Herbeiführen der Lust am Untergang. Esa Aktays Eltern sind in der Türkei geboren und dann nach Deutschland gekommen. Seine journalistische Grundausbildung als Volontär absolvierte er beim Südwestrundfunk. Ich gehöre zu den Ersten in meiner Familie mit einem Schulabschluss an einem Gymnasium, die eine Universität von innen gesehen haben. Den Doktortitel hat er aber nicht. Doktor oder nicht Doktor, das ist derzeit ja wieder die Frage, steht in der Zeit. Wer darf sich denn Doktor nennen und wer darf es nicht? Was machen wir mit Leuten, die über ihr Doktorsein flunkern? Zählt Jens Balzer auf, was es da alles zu fragen gibt. Von Politikern, Plagiatsjägern und Journalisten wird das Thema mit größter Angespanntheit erörtert. Eine Mehrheit von ihnen scheint die Ansicht zu hegen, dass ein falscher Doktortitel das Aus für jede Art von öffentlicher Karriere bedeute. Was für ein Irrtum, das zeigt ein Blick in die Geschichte des Pop. Und dann zählt Jens Balzer als der Plagiatsjäger der Popmusik auf, wen er da alles an falschen Doktoren gefunden hat. Um nur einige zu nennen, den Amerikaner Dr. Dre, die Deutschen Dr. Ringding und Dr. Motte. Im kommenden März erscheint übrigens ein neues Album der Band Unheilig mit dem Sänger Der Graf. Kümmert sich in all der Doktorspielhysterie eigentlich auch noch jemand um die Enttarnung von falschen Adligen? Da beten wir Optimisten. Was das Gesundbeten betrifft, sieht Edo Rehns in der Frankfurter Allgemeinen uns alle doch ganz anständig versorgt, indem es nämlich noch einen Tag des positiven Denkens gibt, der am 13. September, wiederum hätten wir fast gesagt, gefeiert wird. Doppelt hält oft besser. Schließlich ist das eine gute Woche nach dem Tag der Kulturpresseschau.
Der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzki. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.